Tribünengeflüster.
Halbzeit in der Super League, dieser Liga, wo fast alle Teams gleich gut sind. Wir ziehen die Bilanz nach der Vorrunde und fragen uns, ist der FC Basel dank dem Shaqiri ein Titelkandidat? Kann der FC Luzern dank dem eigenen Nachwuchs und trotz Unruhe im Umfeld oben mitspielen? Und läuft es jetzt beim FC St. Gallen eher gut oder eher schlecht? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder grossartige Gäste bei mir habe. Heute sind wir eine spezielle Runde. Wir sind das vierte. Und zwar ist es so, dass wir heute über die Super League reden wollen. Und wir haben heute Daniel Wirsch hier von der Luzerner Zeitung, der über den FC Luzern berichtet. Dann haben wir zugeschaltet aus St. Gallen den Ralf Streuli vom Tagblatt. Und aus Basel haben wir von der BZ Basel den Jakob Weber. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, wir reden über die Super League nach der Vorrunde. 18 Runden sind durch und man kann glaube bilanzieren, jeder war einmal Leader gewesen. Jetzt in dieser Runde hier war St. Gallen mal Leader gewesen, 5. und 6. Runde, Luzern 7. bis 9. Runde und Basel 15. bis 16. Jetzt am Schluss steht Lugano oben. Dani, wie ist deine Gefühlslage, wenn du so ein bisschen an die Super League denkst in dieser Vorrunde?
Das ist ja wirklich eine verrückte Vorrunde. Man hat ja schon immer gesagt, dass es sehr eng ist in der Super League. Bei 10 Mannschaften, aber auch jetzt bei 12 Mannschaften. Ich kann sagen, von Platz 1, wo Lugano ist mit 31 Punkten, bis Platz 9, wo IB ist, der Titelverteidiger mit 23 Punkten, können alle noch Meister werden. Also es ist ein offenes Rennen in der Rückrunde.
Es ist unglaublich, was hier abgeht, Köbi. Wie siehst du?
Ja, ich habe gerade nochmal ausgerechnet. Schweiz hat den schlechtesten Leader von ganz Europa, also im Punkteschnitt anbelangt. Sie sind lange drittschlechteste gewesen, aber durch die Niederlage von Lugano hat man jetzt auch Rumänien und Irland noch überholt. Auf der einen Seite finde ich es cool, weil es einfach sehr spannend ist, oder? Die ganzen Leaderwechsel, teilweise am Samstag und am Sonntag, drei unterschiedliche Leader. Auf der anderen Seite, ja, die Qualität, die Frage kann man natürlich auch stellen. Also es hat sicher schon bessere Schweizer Teams gegeben als in dieser Saison, wo sich niemand absetzen kann. Ja.
Also ist es vielleicht einfach so, dass eben die Liga nicht so gut ist, Ralf? Was denkst du darüber?
Ich finde es so schwierig, den Schluss zu ziehen. Oder heisst jetzt da, wenn alle so eng nebeneinander sind, dass wirklich die Qualität schlechter ist? Da bin ich mir nicht sicher. Es ist ja eigentlich einfach so, dass man IB nicht hat, wo vorne weggeht. Die anderen sind ja auch in der letzten Saison immer wahnsinnig eng zusammen gewesen. Man hat ja immer wieder die Arena um Platz 2 gehabt, die unglaublich spannend gewesen sind. Was anders ist damals, ist einfach, dass IB nicht vorne weggeht. Das ist ja der grosse Unterschied. Ja, und dort ist Qualität, kann man sagen, schlechter als in anderen Jahren, ja, bei IB.
Bei IB ist sicher Qualität schlechter. Ich würde gerne eben auch jetzt noch IB vielleicht noch ganz kurz ansprechen, oder? Eben, Dani, was hast du das Gefühl, wieso ist IB nicht mehr so gut? Wir haben es da im Podcast auch schon ein bisschen versucht auszubeindeln. Sie sind immer noch nicht zum Fliegen gekommen, wenn man jetzt schaut, eben 9. Schon sehr enttäuschend.
Also aus meiner Sicht hat die sportliche Führung schon einen Fehler gemacht. Sie hat einfach auf die Mannschaft, die jetzt besteht, gesetzt. Ist in die Champions League zwar gekommen, viele Einnahmen dort. Aber für die Meisterschaft ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass IB in der Rückrunde noch kommt, oder? Und noch gegen vorne noch eine Chance hat, den Titel wirklich noch zu verteidigen. Aber insgesamt ist also schon eigentlich ein trauriger Auftritt vom Meister in dieser Saison. Und dort fehlt es halt schon der Qualität der Spieler. Wir reden immer wieder von den Führungsspielern. Die fehlen definitiv IB.
Sie sind ja eigentlich in der Rückrunde schon nicht so gut gewesen, oder? Und haben jetzt im Transfersommer recht passiv agiert, oder? Die, man könnte sagen, die Anzeichen haben sie nicht richtig gedeutet. Und was man so gehört, auch aus dem Club raus, gibt einfach auch sehr viele Brandherde, die dann irgendwie dazu führen, dass man halt auch auf dem Platz nicht so performt. Und dazu kommt Verletzungspech, oder? Und Doppelbelastung, die ja IB auch hat. Ich glaube, das sind so die Gründe, die zu dem Abschluss geführt haben. Aber wenn man auf die Tabelle schaut und davon ausgeht, dass sie jetzt im Winter noch ein paar Spieler holen und vielleicht auch einen Trainer ansetzen, der das Team wieder so führt, wie es geführt werden muss, dann haben sie immer noch gute Chancen, dass es trotzdem noch langt. Das ist eigentlich auch krass.
Es könnte tatsächlich noch lange, ja, das ist schon wahnsinnig, 8 Punkte. Wobei, sie müssen dann wirklich gegenüber Lugano, Basel und Lausanne müssen 7-8 Punkte aufholen. So einfach ist es eben nicht. Aber ja, ich glaube auch, dass sie weiterhin ein Meisterkandidat sind.
Ja, vielleicht auch ein Grund, dass sie immer noch Meisterkandidat ist, ist das, was der FC Lugano macht. Weil eigentlich sagen viele, auch hier in der Runde, haben sich auch viele schon so geäussert, dass Lugano der Meisterkandidat Nummer 1 ist. Und dann hat man jetzt gedacht, ah gut, sie könnten mit 4 Punkten Vorsprung da in die Winterpause gehen und jetzt verlieren sie 1-4 gegen Lausanne. Also das ist auch wieder irgendwie ein Zeichen, dass in dieser Liga einfach alles verrückt läuft.
Ja, und Lausanne zeigt natürlich immer mehr, dass sie den Rang jetzt gefunden haben, auch defensiv. Am Anfang der Saison hat ja Lausanne noch sehr viel Gegengol bekommen, ist schwach anfällig in der Abwehr. Jetzt in den letzten Matchen sehr wenige Gegengol unter dem Ludo Manier, was einem ja sehr verwundert, der, der immer so offensiv spielen lässt. Düsseldorf ist sicher ein Erfolgsfaktor in der Abwehr bei Lausanne. Und das haben sie wirklich unglaublich angebracht. Wobei ich muss sagen, wenn sie mal vorne sind, das ist ja, der Leader wird ja immer ein bisschen Mühe haben. In der Super League haben wir bis jetzt gespürt, dass der Erfolgsdruck grösser wird. Und kann man jetzt nicht vorstellen, dass jetzt Lausanne durchziehen wird in der Rückrunde, ist meine Meinung.
Aber Lugano, Jakob, was denkst du? Lugano müsste eigentlich, wenn man so ein bisschen anschaut, was jetzt da gegangen ist in den letzten Jahren, wie lange das Team auch schon zusammen ist, wie konstant das man ist, auch Conference League sehr, sehr erfolgreich spielt. Es müsste jetzt eigentlich die Chance sein, für Lugano in diesem Jahr den Titel zu holen.
Ja, das ist schon die Chance, aber sie haben halt auch, jetzt haben sie diese Woche am Donnerstag in Warschau einen Explore gehabt, kommen dann am Freitag heim und dann, obwohl sie auf der Heim gespielt haben, gegen Lausanne spielen, wo ja momentan so das Team so von der Stunde ist, wo irgendwie, glaube bis auf ein Match von der letzten 7 Match alle gewonnen hat. Da kann man verlieren, das ist normal. Trotzdem glaube ich auch, dass Lugano für mich wahrscheinlich immer noch der Favorit auf den Titel ist, weil sie einfach ein enorm breites Kader haben und auch die mit dieser Doppelbelastung, die können gut rotieren, sind jetzt auch nächstes Jahr noch dabei, europäisch, aber irgendwann ja dann nicht mehr. Und spätestens dann habe ich das Gefühl, dass mit Lugano dann schon am ehesten zu rechnen ist.
Ja, dann reden wir doch sicher auch noch über das Team, das jetzt Zweiter ist und eigentlich auch hätte können als Leader in die Winterpause einziehen können, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre am Samstagabend gegen GC über den FC Basel. Köbi, wieso sagst du, wo der FCB so gut nachbetreut, Lugano sagt der Meisterkandidat Nummer 1.
Ja, man darf, also es gibt viele Gründe. Zum Ersten, man darf nicht vergessen, wo Basel herkommt. Sie sind Vorletzte gewesen vor einem Jahr zu dem gleichen Zeitpunkt. Sie haben jetzt eine gute Entwicklung gemacht. Sie haben immer noch sehr viel Potenzial, was Fans anbelangt, was auch das Budget anbelangt. Ist mir ja sicher noch Nummer 2 von der Schweiz. Und es hat auch einiges gestimmt, oder? Wir haben jetzt heute die Analyse geschrieben, die Rechnung geht allmählich auf, oder? Sowohl finanziell wie sportlich hat man es geschafft, den Verein wieder zu konsolidieren. Trotzdem, und das hat man jetzt auch in dieser Saison gesehen, es gibt immer wieder Phasen, wo sie nicht gut spielen. Sie haben den Saisonstart verpatzt mit 2 Niederlagen. Sie haben zwischendrin mal 3-mal nicht gewonnen gegen Sion, Zürich, Luzern. Und sie haben da jetzt in den letzten 3 Matches gegen Lausanne, St. Gallen und GC nicht so gespielt, wie man sich das erhofft oder wie auch ein Meisterkandidat spielt. Von dem her, ja, die Entwicklung ist gut, aber als Titelkandidat sehe ich sie jetzt in dieser Saison noch nicht.
Ich glaube, im FCB müssen wir vor allem auch über den Cheran Shaqiri reden, oder? Also die Rückkehr hat durchaus recht viel bewirkt. Was hast du das Gefühl, welchen Anteil hat der Scheck an dem, dass eben der FCB jetzt wieder oben dabei ist, Köbi?
Ja, sicherlich ein sehr grosser. Ich glaube, er hat alle überrascht, dass das auch so schnell funktioniert. Aber man merkt, und das haben die Clubverantwortlichen auch schon in den Gesprächen gemerkt mit ihm im Sommer, er hat einfach absolut Lust, um da nochmal etwas reinzuholen. Es ist nicht so, dass er da ankommt, um in die Vorpension zu gehen, sondern es ist, er hat Lust und das sieht man auf dem Feld. Er ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit schon Topscorer geworden, obwohl er mit Abstand nicht die meisten Minuten hat. Er wirkt fit, logisch, er ist nicht mehr der Schnellste. Aber er ist so fit, dass er Spieler auslassen kann, dass er 90 Minuten am Stück immer wieder spielen kann. Und auch neben dem Platz hat natürlich, im Sommer hat man es gemerkt, 10'000 Leute mehr, die in seinem ersten Heim spielen. Mittlerweile ist das ein bisschen abgeflacht, aber wir sind immer noch bei 2'000-3'000 Leuten, die mehr kommen, nur wegen ihm pro Heimspiel. Trikotverkäufe so viel wie noch nie, doppelt so viel wie sonst. Größtenteils mit seiner Nummer 10 hat einiges bewegt in der Region.
Das ist schon speziell, was so ein Spieler kann auslösen, oder Dani?
Ja, das ist wahr, aber ich meine, er ist natürlich ein außergewöhnlich starker Techniker, Fußballer und auch vom Typ her, am Anfang der Saison, also als er zurückgekommen ist in die Schweiz, gegen Luzern, kann ich mich erinnern, ist er extrem schwach gewesen, ist ein Schatten seiner selbst gewesen.
Jetzt hat er doch den wunderbaren Freistoß geschossen, wo genau. Er irgendwo hingespielt hat, wo gar kein Spieler
war. In Niemandsland, wirklich, ja, das ist sehr denkwürdig eigentlich gewesen. Das habe ich glaube selten gesehen, der Superliga, so einen Freistoß. Aber nachher hat er sich, das ist halt der körperliche Teil oder die Physis, die dann klar besser geworden ist. Und der ist natürlich im Durchschnitt von den Superleague-Spielern weit voraus. Ich glaube, nur Steffen kann mithalten, würde ich jetzt mal sagen, technisch, spielerisch. Und ja, er bewegt halt die Massen. Und auch in Luzern ist Stadion voll gewesen, auch dank ihm, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich sehr interessant für die ganze Liga, wenn so ein Spieler zurückkommt.
Und ich glaube, auch ganz viele Kinder, wenn dann, ich will es dann immer ein Selfie machen mit ihm oder irgendein ein Autogramm oder so, das ist sicher der gefragteste Spieler in der Super League. Köbi, ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass man jetzt unter anderem dank dem Scheck geschafft hat beim FC Basel nicht mehr nur Anführungsschlusszeichen die jungen Talente haben, die man wieder weiterverkaufen kann, sondern dass man jetzt auch ein paar hat, die jetzt so ein bisschen für die Mitte sorgen. Also vorher hat man irgendwie gefühlt die Alten gehabt, den Fabi Frey und Co. Und dann hat man nur Junge gehabt. Und jetzt gibt es ein bisschen bessere Mischung.
Ich glaube, das ist ja allen bewusst gewesen, dass man mit dem Hire and Fire, wo man jetzt da 2-3 Jahre gemacht hat, nicht langfristig sportlichen Erfolg hat, aber das ist, glaube ich, auch Teil vom Plan gewesen. Das hat der David Degen so auch immer erklärt. Er muss erstmal den Club retten und da ist es wirklich um die Finanzen gegangen, wo ganz schwierig gewesen sind jetzt im letzten Jahr und jetzt durch die vielen Transfers hätte man das können besser gestalten. Und jetzt kann man dann langsam anfangen, zum ein Team aufbauen, wo ein bisschen länger zusammen bleibt. Das wissen Sie schon. Es wird immer 2-3 Spieler geben, wo man schnell zu gewinnen wird machen in Basel. Das ist ihr Konzept. Die eigenen Jungen, die wollte man natürlich immer auch, aber die sind jetzt gerade nicht an erster Stelle. Und in dieser Saison, man hat jetzt natürlich den Barry abgegeben und den Vega, das sind zwei Stammspieler gewesen. Der Barry ist ein wichtiger Spieler gewesen, aber auch nur in der Rückrunde. Und der Vega ist zwar Stammspieler gewesen, aber jetzt keiner, der irgendwie das Team groß gedreht hat. Von dem her sind die Verluste, die man da in Millionen umgewandelt hat, sehr verkraftbar gewesen. Und jetzt sind die bestrebt, dass das dann bleibt, auch im Winter. Wir haben jetzt mit dem Dani Stucki noch eine Schwätze die Woche. Und der Sportdirektor hat auch gesagt, sie wollen eigentlich höchstens Spieler abgeben, die auf der Tribüne gehockt sind. Und sie gehen nicht davon aus, dass irgendein Leistungsträger im Winter wird gehen.
Ja, das ist natürlich sehr super. Und wenn du Transfers ansprichst, ich glaube, der Transfer von Kevin Carlos hat auch so etwas bewegt in der Liga, oder? Bei wir da sensationelle Werte gehabt. IB hätten angeblich auch wollen, aber der FCB hat sich durchgesetzt. Es zeigt ja auch ein bisschen, dass der FCB eben doch immer noch eine grosse Nummer ist.
Ja, klar. Also von dem leben sie auch, von den Verkäufern oder von den Geschichten von Verkäufern. Und Carlos sieht dann auch, was ist mit dem Barry passiert, was ist mit dem, das wurde schon früher auch mit dem Mo Salah passiert, der wird dann immer zitiert und so weiter und so fort. Als Schweizer Sprungbrett kennt man den FCB und davon profitieren sie, obwohl es jetzt seit Jahren sportlich nicht so gut läuft.
Ja, ob der Kevin Carlos gerade so eine Karriere macht, wie der Mo Salah sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist natürlich schon ein gutes Zeichen auch für die ganze Liga. Ralf, wie siehst du so ein bisschen die Entwicklung beim FCB von weiter aussen in der Ostschweiz?
Also da komme ich auch schnell auf den Shaqiri zu sprechen. Das ist halt schon... Also der Eindruck, den er so hinterlässt, dort, man hat das Gefühl, es ist so eine Freude zurückgekommen auf Basel mit dem. So der Strassenfußballer, wo einfach mit richtig Freude an diesem Spiel ist, wo unglaubliche Pässe spielt, wo man, er ist einer der wenigen Spieler in der Schweiz, habe ich das Gefühl, wo Pässe spielt, wo man nicht erwartet. Wo plötzlich, als hat er dort noch eingesehen. Also es ist so etwas Freudvolles dabei und da hat er ja nicht den ganzen FC Basel ein bisschen angesteckt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jakob, das ist so ja, das Gefühl, das ich aus der Ferne habe. Und zum Beispiel jetzt auch im letzten Spiel gegen GC hat man dann auch gesehen, wenn er den Ball nicht überkommt, dann verwirft er zwar die Hände, aber es hat so immer noch etwas Lustvolles, so wie so der Bub auf dem Pausenplatz. Es hat so etwas Energetisches drin. Das fällt mir auf. Und für mich ist der FC Basel nebst Lugano, vielleicht sogar vor Lugano, noch ein Meisterkandidat unter anderem gegeben, weil einfach so eine ganze ganze Atmosphäre geändert hat auch ein bisschen.
Was ich noch spannend finde, ist vielleicht Personal auch vom Trainer, wo es irgendwie geschafft hat, dass der Shaqiri auch effektiv funktioniert, dass das Team jetzt um ihn herum anfangen zu bauen hat. Köbi, bist du überrascht, dass das geklappt hat?
Nein, eigentlich nicht. Also, Celestini hat eigentlich sehr früh erkannt, wie gross der Shaqiri ist und hat es nicht probiert, ihm sein System aufzwingen oder so. Ich glaube, das ist auch richtig. Er hat immer gesagt, Shaq kann machen, was er will, offensiv mit dem Ball, alle Freiheiten, also auch, wo er noch auf dem Flügel gespielt hat am Anfang. Und er weiß auch, dass der Shaq jetzt nicht defensives Pressing-Monster wird werden. Das ist er nie gewesen, wird er auch nicht mehr. Und das ist auch okay, das machen andere in dem Basler Team. Ja, man muss schon sagen, er hat das geschafft, ein Team zu formen, oder? Schon letztes Jahr hat er das gut gerettet und mittlerweile wollte auch seine Celestini typischen Ballbesitzfußball hinten raus spielen, auf unterschiedliche Wege in den Strafraum kommen zum Abschluss. Das sieht man immer mehr. Und der Shaqiri ist jetzt als offensives Zentrum aber Dreh- und Angelpunkt. Das sieht man, wenn man die Scorerpunkte von den anderen anschaut. Die schießen vielleicht einmal ein Goal ab und zu, aber eigentlich alle Assists oder gefühlt alle Assists hat der Shaq auf seinem Konto, oder die anderen haben dann so zwei, drei, maximal mal vier. Und der ist bei neun Assists, nein, neun Goal und sieben Assists. Von dem her, es dreht sich alles um ihn. Ja, das hat der Celestini natürlich so orchestriert und das funktioniert momentan.
Ja, Dani, du kennst den Fabio Celestini auch recht gut von seiner Zeit beim FC Luzern. Ich glaube, dort war eher so ein bisschen das Problem, dass er zu fest sein eigenes System spielen wollte. Dass er jetzt beim FC Basel sagt, okay, ich rühre mein System über den Haufen und sage, okay, alles auf den Scheck. Überrascht dich das?
Das ist schon ein bisschen ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite weiss natürlich der Celestini auch, wie stark das der Shaqiri ist. Und wenn er scheitern würde mit dieser Mannschaft, mit dem Shaqiri, dann wäre es natürlich für ihn ganz, ganz schlecht. Und ich glaube, auch der Machtkampf würde er nicht aushalten gegen einen Shaqiri. Ich glaube, der Shaqiri ist einfach viel zu bedeutend als ehemaliger Nationalspieler, sehr erfolgreicher Spieler, Schweizer Spieler international, der zurückkommt. Und die Bedeutung war ihm sicher bewusst gewesen, dass er dem Scheck eine spezielle Rolle muss geben muss und das Spielsystem auf ihn ausrichten. Und das kann er schon auch. Also, ich meine, bei Luzern ist es ja über ein Jahr gut gegangen. Die zweite oder dritte Saison, dort, wo nach dem Göpp-Sieg, nach dem grössten Erfolg für den FC Luzern, nach 29 Jahren, wo man wieder einen Titel geholt hat, ist er natürlich mit seinem System, eben das Hin- und Ausspielen mit dieser Mannschaft, der das qualitativ einfach nicht hätte können. An dem ist er gescheitert. Und ja, das muss er sicher. Hat er sehr wahrscheinlich auch Lehrplätze daraus gezogen, würde ich jetzt mal sagen.
Er hat jetzt sogar noch gesagt, er werde sicher nie Trainer von IB oder Basel, wenn er Trainer war. Also, das ist ja schon speziell.
Manchmal ist er einfach, ich finde ihn manchmal sehr, sehr ungeduldig mit sich selber auch, mit den anderen Vereinen und so weiter. Und es ist ganz klar, es ist schon in der Luzern-Zeit, dass er ja mit Basel verhandelt hat, später auch noch mit IB. Und er sieht sich natürlich schon als Top-Trainer in der Schweiz. Und ich denke auch, dass er zu den Besten gehört und dass er zu einem Spitzenclub gehört wie Basel jetzt. Und das war ja sein Anspruch gewesen. Aber jetzt habe ich auch schon wieder ein Interview gelesen, wo er irgendwie wieder von Top-5-Ligen redet. Das hat er in Luzern auch gemacht. Dass er eigentlich auf Spanien gehört und so weiter. Da fehlt ihm manchmal Geduld. Also da steht er sich selber im Weg, finde ich.
Köbi, du hast vorhin angesprochen, die eigenen Jungen sind jetzt nicht an der ersten Stelle beim FC Basel, aber ich glaube, es gibt ja schon mindestens einen mit dem Leon Avdoulau, wo wir schon kurz ansprechen darf, oder? Die Entwicklung ist natürlich auch ein Zeichen beim FCB, hey, es geht auch mit eigenen Jungen, oder?
Ja, der macht das gut. Ist ja letztes Jahr zum Stammspieler geworden, hat jetzt so seine Saison der Bestätigung. Macht das sehr solid, sehr ballsicher. Ist jetzt noch keiner, der durch Assists oder Goal auffällt, aber ist jetzt auch nicht unbedingt seine Rolle. Aber das ist zum Beispiel auch typisch System Shaqiri, oder? Der Avdoulau passt hinten drauf und er kann dann ihm der Shaqiri den Ball geben und der macht dann das Offensive. Ja, er ist einer. In dieser Saison ist jetzt keiner mehr neu aufgekommen. Man kann eigentlich erwarten, dass jedes Jahr ein eigener aufkommt. Das macht man dann bei euch in Luzern vielleicht, aber sonst macht das eigentlich niemand in der Super League. Und also der Campus in Basel, der funktioniert schon, da hat es schon Talent, es sind jetzt diverse Challenge League ausgelehnt, aber für die erste Mannschaft langt es halt momentan gerade nicht.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Moment, um den Switch zu machen und zum FC Luzern zu schauen. Ich habe es angesprochen, phasenweise sogar Leader gewesen. Dann jetzt quasi die Vorrunde zu Ende gegangen mit einem absolut verrückten Spiel. In der 90. Minute führt Winterthur noch mit 3-2 und in der 93. Minute steht es 4-3 für Luzern. Zum Abschluss also nochmal ein Sieg. Dani, wie würdest du jetzt die Vorrunde bilanzieren? Ist es ein bisschen ein Auf und Ab gewesen?
Das würde ich genau so sagen, ein Auf und Ab. Es war eine Achterbahnfahrt gewesen. Und gleichwohl muss man sagen, insgesamt, wenn man jetzt die Abgänge anschaut im Sommer, Yashari, der gegangen ist, Max Meyer, Martin Friedeck, und wir müssen ersetzen. Und da ist man auf dem Transfermarkt gut geschafft. Hat Rudani können holen, der ein Riesengewinn ist für den FC Luzern. Ein Stankovic von Inter. Beide Spieler sind Rudani und Stankovic sind Leihspieler. Trotzdem haben sie dem FC Luzern extrem helfen können in dieser Vorrunde. Dann kommt der Zigonix dazu, der leider ein bisschen abgebaut hat gegen Ende der Vorrunde. Carvain am Anfang sehr stark gsi, leider verletzt, schon Anfang September gegen die FCZ Muskelriss gehabt und kommt jetzt im Januar wieder zurück in der Vorbereitung. Aber die Mannschaft ist gut verstärkt worden.
Ich glaube, einen hast du noch vergessen. Abwehrchef Stefan Knesewitsch.
Stefan Knesewitsch zählt für mich eben schon als Luzerner. Ist ein Luzerner. Er war natürlich immer da gewesen, ausser die 3 Jahre bei Charleroi. Stimmt, er ist zurückgekommen. Im Sommer war natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor gewesen, um die Abwehr zu stabilisieren. Insgesamt, eben, wie gesagt, sehr gute Transfers. Ich denke auch, dass ganz wichtig ist auch von der Moral her, von Spielern, die Charakter zeigen, die eben brennen für den FC Luzern, die Einsatz zeigen und auch am Schluss, wenn es mal nicht läuft, dass sie noch das Spiel wenden, drehen. Und das haben sie in dieser Saison bis jetzt 3 Mal gezeigt. In Lugano 1-2 im Rückstand und 3-2 gewonnen. In St. Gallen sogar 0-2 in der Pause im Rückstand, 3-2 gewonnen. Und jetzt das Spiel, das du angesprochen hast, in Winterthur noch in der Nachspielzeit noch 3. Also ist eine ganz spezielle Vorrunde, ja, wenn man die Resultate anschaut.
Wir hatten jetzt vorhin vom FC Basel, wo ich phasenweise so eine Situation hatte, dass man das Gefühl hatte, man wollte zu viele Spieler dann einfach kurz holen und dann wieder weiterverkaufen. Beim FC Luzern könnte es ja eigentlich auch die Variante sein, dass man zwar eigene gute hat, aber die auch möglichst schnell weiterverkaufen will. Ist das ein bisschen in Gefahr? Dass man so halt nie ganz wirklich einen Stamm aufbauen kann.
Ich glaube, die finanzielle Lage ist auch sehr angespannt in Luzern. Man weiss um den Halbsteigmachtkampf, der seit über 2 Jahren jetzt schon andauert und immer noch längst nicht gelöst ist. Und dort fehlen natürlich schon Millionen. Man hat investiert in den Club in den letzten Jahren unter Stefan Wolf in IT-Sachen, in Stadion und so weiter. Und das Geld ist einfach nicht zurückgekommen. Man hat zwar Zuschauerschnitt können klar erhöhen in den letzten 2 Saisons. Jetzt ist es wieder ein bisschen im Abfallen. Und trotzdem reicht es einfach nicht. Also, man ist finanziell jetzt schon auf Investoren wieder angewiesen. Entweder der Albstein kommt zurück, der will aber seine 52%. Das ist immer noch nach wie vor das, was er will. Das ist sein Credo. Er will wieder der Chef sein oder Aktienmehrheit haben, Zeigen haben. Und Josef Piri will sich nicht einladen drauf. Und entweder kommt jetzt frisches Geld oder man muss noch mehr sparen in der Zukunft. Man hat das Budget von der ersten Mannschaft bereits schon, glaube ich, um ein Drittel geschätzt, reduziert. Und ist jetzt aber erfolgreich unterwegs. Das ist jetzt verrückt immer noch unter dem Mario Frick, der jetzt 3 Jahre Trainer ist in Luzern. Haben wir jetzt eigentlich die erfolgreichste Vorrunde. Der Remo Meier ist jetzt auch schon die 8. Saison Sportchef, ist die beste Vorrunde unter ihm. 18 Spiele, 29 Punkte. Und Chapeau kann man da nur sagen, dass man trotz Reduktion des Budgets so erfolgreich unterwegs ist.
Es sind ja wirklich vor allem auch die eigenen Jungen. Ich weiss nicht, Ralf, schaut man manchmal ein bisschen neidisch in die Innerschweiz, aus der Ostschweiz, was jetzt der eigene Nachwuchs angeht?
Ja, ein bisschen vielleicht. Etwas will ich dir gerade noch schnell sagen zu Luzern. Du hast vorhin Dani angesprochen, dass sie in den letzten Minuten immer gut unterwegs gewesen sind. Ich habe vorhin gerade noch in einer Tabelle nachgeschaut. Die Tabelle letzte halbe Stunde ist Luzern mit 9 Punkten Vorsprung vor Lausanne Ersten.
Das ist doch auch.
Also wenn jetzt ja noch die letzte halbe
Stunde spielen. Das sind doch auch sehr schön. Dann nehme ich dir gerne noch in die Analyse von dieser Vorrunde rein. Merci vielmals, Ralf.
Genau. Aber ja, zurück zu den Jungen. Ja, das ist sicher so, dass man gerne noch ein bisschen mehr hat aus dem Nachwuchs, das ist immer so, ganz schlecht sieht es aber trotzdem nicht aus. Jetzt ist der Konitzke, wo langsam mit der Mannschaft ankommt, der gute Spiele gemacht hat, wo man das Gefühl hat, da könnte es wirklich eine Verstärkung sein. Und beim FC St. Gallen ist es jetzt auch noch so, dass sie stärker mit dem FC Wil zusammenarbeiten, was den Nachwuchs anbelangt. Der Parente beispielsweise spielt jetzt beim FC Wil. Er wäre sonst allenfalls auch eine Möglichkeit gewesen, wahrscheinlich in der ersten Mannschaft eingegliedert zu werden beim FC St. Gallen. Es hat durch die Zusammenarbeit jetzt auch ein bisschen den Effekt gegeben, dass man nicht alle beim FC St. Gallen aufzieht. Ich glaube, das ist schon auch noch ein Grund. Aber ja, man könnte natürlich noch, man würde gerne noch ein bisschen mehr aus dem Nachwuchs aufziehen.
Es ist ja schon unglaublich, was Luzern in diesem Bereich leistet. Also es ist inzwischen ja völlig normal, dass irgendwie 4, 5 eigene Junge auf dem Platz stehen. Jetzt haben wir vorhin den Knesewitsch angesprochen, der wird dann eigentlich schon wieder nicht mehr, fast nicht mehr mitzählt, obwohl er auch ein eigener ist. Es ist ja schon ein Zeichen dafür, dass extrem gut im Nachwuchs geschafft wird.
Ja, das erstaunt mich auch immer wieder. Jetzt der Baumeng Freimann haben wir jetzt in Yverdon zuerst mal 90 Minuten gesehen bei dem 1-0-Sieg gegen Lugano, wo er auch wirklich gut mitspielt. Pech gehabt, der Penalty, wo er der Verursacher war, obwohl es außerhalb war, das Foul von ihm. Und jetzt auch wieder gegen Winterthur in der 82. reingekommen und eigentlich den entscheidenden Pass zum 4-3 gegeben, wo der Rudani dort Girbitsch anschießt und das 4-3 kommt, sehr glücklich zwar. Aber einfach ein junger Spieler, den man einsetzen kann und der funktioniert sofort. Das ist für mich immer wieder unglaublich schön zum Schauen von aussen. Der FC Luzern macht hervorragende Nachwuchsarbeit, ich weiss es. Aber dass es immer wieder funktioniert in der höchsten Liga, ist schon sehr speziell. Matthias Walker hat auch das Debüt gegen Yverdon vor kurzem und hat jetzt den ersten Profivertrag unterschreiben können. Mario Frick, der Trainer, hat gesagt, es sei noch 2-3, wo er in der U21 und U18 beobachtet hat, wo er in nächster Zeit aufziehen kann. Ja, es ist irgendein Nachwuchsreservoir, wo unendlich ist, haben wir manchmal fast das Gefühl.
Ja, amigs fast, dass sie sich dann so gegenseitig im Weg stehen. Oder alle Jungen kannst du ja gleich nicht aufstellen.
Ja, es ist natürlich, es ist bis jetzt schon so gewesen, dass halt Maurizio Willimann, der sehr gut funktioniert hat, eigentlich aus meiner Sicht, wo man auch als Innenverteidiger spielen konnte, haben wir den müssen ausleihen auf Schaffhausen. Der macht das dort auch gut. Ivan Häcklin, Mittelfeldspieler, der auch ganz auffällig gute Spielweise hat, ist auch jetzt in Schaffhausen ausgeliehen. Die kommen dann wieder zurück. Also sind enorm viele Spieler und wir haben ja nur eine erste Mannschaft, logischerweise, wo man die kann einsetzen kann. Und ein paar Auswertungen braucht es halt gleich auch noch.
Ja, vor allem wahrscheinlich auch für die Mischung noch ein paar Erfahrene. Wir haben jetzt gehört, Ardon Jashari ist im Sommer auf Belgien gegangen, hat sehr viel Geld gebracht am FC, ich glaube 6 Millionen. Und der FC Luzern ist in finanziellen Nöten. Also es ist eigentlich klar, dass man die eigenen Jungen so schnell wie möglich zu Geld machen muss. Wer bringt am meisten, Dani?
Ja, jetzt würde ich sagen, Luca Kakes ist jetzt sicher in der Pole Position von den eigenen, die man in Zukunft verkaufen kann, denke ich.
Du hast mal geschrieben, er sagt wieder Manuel Akanji.
Ja, das hat der Trainer gesagt. Also das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, das zu beurteilen, aber der Mario Frick hat ihn mal vom Typ her, einfach von Spielweise her, von der Physis her, mit dem Manuel Akanji vergleichen, sicher einen sehr hohen Vergleich. Aber er ist auf einem guten Weg. Aber Jashari wird der FC Luzern in den nächsten 2-3 Jahren, glaube ich, schon nicht rausbringen können, dass es wieder um die 5-6 Millionen Ablöse gibt. Wenn er jetzt so oft spielt an der Champions League, habe ich gehört, dann werden es sogar mehr als 6 Millionen sein. Und er mit der Spielprämie, die der FCL machen kann mit ihm. Ich sage jetzt, bei den anderen Spielern ist vielleicht 2 Millionen oder vielleicht maximal 3 Millionen möglich. Da haben wir aber auch noch Thibaut. Also
Pascal Lorenz ist ein Marktwert von 5 Millionen gemäß Transfermarkt.
Ja, aber das Transfermarkt kennen wir ja. Oder? Also meine, bei den Goalies ist es nicht ganz so einfach, da wirklich die 5 Millionen zu erreichen. Oder?
Und Nationalgoalie, fast.
Ja, er ist beim SFL gross drin, gehört man. Dass er dort immer wieder, er ist ja schon mit der Nationalmannschaft gewesen, trainieren. Vor der EM war er auch dabei gewesen, im Kader, im grösseren Kader, bevor das gestutzt worden ist. Aber es ist jetzt vielleicht auch noch ganz früh der Moment, dass er jetzt wirklich durchstarten kann international. Braucht er, glaube ich, schon noch 1-2 Jahre beim FC Luzern, dass er dort sehr gute Leistungen zeigt.
Gibt es denn einen Grund für dich, dass die Arbeit so gut ist im Nachwuchs? Kann man da Personen festmachen oder hat es einfach damit zu tun, dass man ganz viel einfach in der ersten Mannschaft auch laufen lässt, dass sie das Gefühl bekommen, wir haben hier eine Chance, mit der ersten Mannschaft zu spielen?
Also was sicher sehr gut ist, ist einfach von unten rauf, oder die ganze Pyramide, wo es gibt eine Löwenschule, wo die ganz Kleinen schon bis, glaube ich, U10, wo schon zusammengenommen werden und dass man dort an verschiedenen Innerschweizer Ort die Jungen zusammennimmt, also ich weiss in Saarne, Wilisau, Mäntlibuch glaube ich auch. Das ist einfach an verschiedenen Orten oder auch in Luzern selber natürlich, die in der Stadt und Umgebung wohnen, dass man die Talente früh sammelt sozusagen, dort gute Trainer hat und nachher von der Pyramide her, die wird natürlich immer enger, oder irgendwo in der U17 wird es dann immer schmälen, natürlich, dass dann wieder mehrere rausfallen, oder wo dann wieder zurück zu ihren Clubs gehen. Und so bei U18 hast du dann auch schon ein recht gutes Team, einfach wo von sehr guten Trainern, wo man natürlich sehr viel Geld, also der FC Luzern investiert 3,5 bis 4 Millionen Franken im Jahr für die Nachwuchsabteilung. Also das kostet natürlich sehr viel Geld und da bist du auch wieder auf Erträge angewiesen, dass man dann irgendwann einen Spieler verkaufen kann. Und Michel Renkli ist für mich sicher eine Person, ein U21-Trainer, der schon früher als Profi beim FC Luzern als Captain gespielt hat. Und von der U14 an bis jetzt zu der U21-Trainer war und aktuell U21-Trainer ist und Promotion League vor 2 Jahren gewonnen hat, Meister geworden ist mit dem FC Luzern, mit der zweiten Mannschaft, mit der U21. Was natürlich anspricht dafür, dass wenn du so einen hast, dass er die Talente bereit macht für die Super League.
Und dann brauchst du wahrscheinlich auch noch einen Trainer, oder? Wo du dann auch sagst, okay, ich setze auf dich.
Das ist ja das Unglaubliche, was der Mario Frick leistet. Also voll des Lobes über ihn. Letzte Saison auch nicht immer so, aber jetzt wieder natürlich, was er jetzt in dieser Vorrunde geleistet hat und dann mit diesen Jungen. Eben jetzt der Baumeng Freimann habe ich zuvor als Beispiel genommen. Er rührt ihn einfach rein, oder? Und gibt ihm die Chancen und ist überzeugt von ihm. Und es klappt. Und das ist natürlich schon die hohe Kunst, oder? Dass du das Vertrauen kannst geben, den Spieler, und die setzt es um.
Der FC hat letzte Saison Top 6 verpasst. Ist jetzt wahrscheinlich das Hauptziel, dass man dieses Jahr eben den Cut schafft und eben über dem Strich ist?
Sie haben ja kein Saisonziel rausgegeben. Nach diesen Abgängen sind sehr vorsichtig gewesen. Aber ich bin sicher, dass intern natürlich ganz klar auf das rausläuft, dass man die Championship-Gruppe mit den besten 6 Mannschaften erreichen will im Frühling.
Ja, der FCL ist momentan unter den besten 6, ist momentan 4. Aber nicht ganz unter den besten 6 ist der FC St. Gallen, weil wir haben es ja gehört, das ist alles extrem neu zusammen. Ralf, ist es vielleicht auch die Doppelbelastung, die dem FC St. Gallen ein bisschen Mühe macht? Oder wie siehst du die Situation?
Ja, da wird immer wieder genannt und da kann man wahrscheinlich einfach nicht auf die Seite schieben. Da muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Doppelbelastung der Hauptgrund ist, dass nicht immer ganz gut gelaufen ist jetzt in den letzten Spielen. Man sieht es der Mannschaft an, dass sie teilweise müde gewirkt hat. Jetzt im Spiel gegen Zürich hat man gemerkt, dass da noch einmal die ganzen Kräfte genommen haben und sie auch nicht gleich geschafft haben, um den Sieg zu schaffen, das 2-0. Aber man hat immer das Gefühl, es braucht wahnsinnig viel Aufwand, um einmal wieder in das Spiel reinzukommen. Sind jetzt wirklich fast alle drei, vier Tage ein Spiel gehabt, da merkt man ihnen an. Man kann dann auch auf der anderen Seite sagen, ja, Lugano beispielsweise hat das gleiche Problem auch. Da sehe ich aber den Unterschied, dass Lugano einfach irgendwie gefestigter ist, mehr Qualität im Team hat, die Doppelbelastung letztes Jahr schon gehabt hat und das Jahr vorher da so wie eine gewisse Routine entwickelt hat. Bei der St. Gallen hat man das Gefühl, sie sind noch, sie rennen eigentlich immer dem hinein an. Es fehlt immer ein bisschen etwas in Sachen Energie. Und so muss man dann insgesamt sagen, haben sie eigentlich den Herbst recht gut überstanden, wenn man das alles jetzt anschaut. Gute Saison stark gehabt, bis zum Trabzon-Spiel, dort, wo sie ganz euphorisch waren, weil sie es geschafft haben in die Liga-Phase. Und nachher ist es so ein bisschen, man hat wirklich das Gefühl gehabt, ist die Energie ein bisschen verloren gegangen. Und da bis jetzt eigentlich immer wieder ein bisschen am Anschlag gewesen.
Ja, also für den FC St. Gallen ist ja der einzige Club, wo wir jetzt so darüber diskutieren, wo man Stand von der Aufnahme noch nicht in der Winterpause ist, oder? Es geht noch gegen den ersten FC Heidenheim. Man hat sogar noch eine kleine Chance, dass man da tatsächlich weiterkommt. Also ich glaube, das Europäische überwiegt momentan St. Gallen auch ein bisschen gefühlsmässig, oder? Habe ich das Gefühl?
Ja, es war eine ziemliche Euphorie gewesen, da kann man schon sagen. So die europäischen, vor allem die Auswärtsspiele, da hat es wahnsinnig viele Fans gehabt, die dabei waren. Da ist so eine richtige Bewegung zustande gekommen. Ein grosser Fanmarsch durch Belfast, wo sie gegen Larn gespielt haben. Viele Leute werden jetzt auch in Heidenheim sein, dann am Donnerstag. Da ist so, ja, es ist recht viel wert, hat man das Gefühl, in der Ostschweiz. Und gleich hat es Kraft gekostet. Es wird recht eng jetzt am Donnerstag. Sie müssen gewinnen, und das ist ja immerhin ein Bundesliga-Team, auch wenn sie nicht so gut im Strumpf sind, die Heidenheimer. St. Gallen muss gewinnen, und dann müssen sie auch noch das Glück haben, dass die anderen Teams die anderen Matches so ausgehen, dass das für sie passt. Also die Chancen sind nicht mehr so gross, aber ja, man kann schon sagen, es ist immer noch ein wichtiges Ziel für St. Gallen, da noch einen Schritt weiter zu kommen, zu überwintern, europäisch.
Ja, und dann, wenn wir sicher auch noch auf den Mann schauen, der im Sommer gewechselt hat, oder? Wir haben einen neuen Trainer mit Enrico Massen. Er weiss ja immerhin, wie es läuft in der Bundesliga. Also ist vielleicht, hat er vielleicht aus dem Kästchen einfach können die Analyse für, gegen Heidenheim führen ziehen und weiss jetzt genau, was da auf ihn zukommt. Wie nimmst du ihn wahr?
Man nennt ihn als sehr, wie soll ich das sagen, realistischer Fußball spielt er als der Zeidler. Er ist ein zurückhaltender, aber klarer Trainer, so in seinen Aussagen. Man sieht auch, dass das Spiel sich ein bisschen verändert hat beim FC St. Gallen. Es ist nicht mehr so stark vertikal und auf Pressing ausgelegt. Da kann man wirklich auch Zahlen vergleichen, dass sie machen zum Beispiel viel mehr Pässe, sie lassen den Gegner länger spielen, bevor sie eine Presse angreifen. Also da gibt es schon, ist zurückhaltender geworden, nicht in jedem Spiel, aber im Grundsatz ist es pragmatischer geworden, das Spiel. Weil er, glaube ich, auch der pragmatischer Typ ist, wie der Zeidl, könnte man sagen.
Wie kommt er eigentlich an der Öffentlichkeit in St. Gallen?
Er ist eben eigentlich eher ein zurückhaltender in seinen Aussagen. Er ist nicht jetzt gleich wie der Zeidler, der sich da unter das Volk mischt und es auch gern hat, wenn man ihn da hochleben lässt. Da ist wirklich ein bisschen ein Unterschied. Aber er wird positiv aufgenommen. Also ich habe das Gefühl, er hat einen guten Start gehabt in der Ostschweiz. Man hat sich dann schon ein bisschen angefangen zu fragen, wo es dann eben nicht mehr so gelaufen ist, wahrscheinlich wegen der Doppelbelastung, ob er noch die richtige Entscheidung trifft und so weiter. Aber da gibt es ja immer schnell mal im Fußball. Aber ganz grundsätzlich hat er immer noch sehr viel Rückendeckung von der Öffentlichkeit in der Ostschweiz.
Und auch vom Präsidium und Sportchef?
Ja, selbst sowieso. Ja. Da haben wir das Gefühl, das ist immer noch sehr eine feste Sache. Ja. Es ist auch insgesamt wirklich eine gute Hinrunde gewesen, kann man sagen. Natürlich eben mit gewissen Abstrichen, wo es streng geworden ist. Sie haben auch immer wieder müssen Verletzte ersetzen und so weiter. Einfach ist es nicht gewesen für ihn. Und ich glaube, man muss dann vor allem im Frühling schauen, wenn dann die Doppelbelastung weg ist, was er mit dem Team kann erreichen kann. Und erst dann kann man dann so ein richtiges Fazit ziehen, glaube ich.
Aber Ralf, wenn man so ein bisschen schaut, wie sie die Super League zuletzt gelaufen ist, jetzt ist es auch durchaus nicht unbedingt die beste Bilanz, oder?
Ja, das ist definitiv so. Ja, sie haben jetzt zweimal gewonnen seit Anfang September. Sie haben eigentlich nur zweimal im letzten Grund gewonnen, gegen Grasshoppers und gegen Zürich. Ihre Heimstärke haben sie verloren, wahnsinnig viel Unentschieden dabei gehabt. Und ja, da haben sie schon ein Problem gehabt mit der Effizienz zum Beispiel. Sie haben einfach die Goal nicht geschossen, sie haben müde gewirkt, sie haben eine sehr schwache letzte halbe Stunde immer auch wieder gehabt. Und da hat man sich dann schon auch gefragt, ob man da alles richtig macht, ob man da mit dem richtigen System spielt und so weiter, wie es immer ist. Oder da kommen dann all die Fragen. Hat es nur mit der Doppelbelastung zu tun oder sind denn da halt effektiv auch, ja, gewisse Fehler auch allenfalls vom Trainer gemacht worden. Insgesamt, jetzt mit dem Sieg auch gegen Zürich am Schluss, muss man dann gleich sagen, sind sie nicht weit weg von den ersten sechs. Und das ist letztendlich wahrscheinlich entscheidend.
Jetzt haben wir ewig lang den Peter Zeidler beim FC St. Gallen als Trainer erlebt. Dann wechselt er zu Bochum und scheitert dort. Was sagt das über den FC St. Gallen aus?
Dass man mit Bochum scheitert, ist, glaube ich, nicht so eine Überraschung. Oder? Ich glaube, dort ist einfach die Qualität vom Team auch nicht wahnsinnig groß, wenn man es jetzt mit anderen Bundesliga-Teams vergleicht. Ich kann mir vorstellen, dass er zum FC St. Gallen einfach gut gepasst hat und mit dieser Idee von Vorwärtsspielen, von vielen Leuten ins Stadion bringen, dass das genau passt hat jetzt für die paar Jahre. Dass es dann aber auch ein bisschen halt irgendwann ein bisschen abgeschliffen hat und dass der Wechsel ganz gut gewesen ist für den FC St. Gallen. Dass da mal etwas Neues kommt. Ja, und dass er gescheitert ist, also das ist fast ein bisschen absehbar gewesen, oder? Das geht jetzt auch im Hacking nicht viel besser, muss man sagen.
Ist denn eben für den FC St. Gallen gerade ein Glücksfall gewesen, dass das wie so zusammengekommen ist, dass der Peter Zeidler dann das Angebot angenommen hat und eben mir selber dann mit dem Massen einen neuen Trainer geholt hat?
Ich glaube, da hat sich in der letzten Saison schon ein bisschen abgezeichnet, dass sich es ein bisschen anfängt abzuschleifen. Es hat ja immer wieder die Diskussionen darum gegeben, ob das Team und der Trainer noch immer gut zusammenarbeiten. Görtler, Zeidler ist auch immer wieder so ein bisschen das Thema gewesen, dass es da gewisse Differenzen gibt. Und ich glaube, da hat das ganze Team mit der Zeit gespürt. Und eigentlich ist es ein Glücksfall gewesen, für beide Seiten, dass der Zeidler auf Bochum hätte gehen können. Und ich weiss nicht, wenn jetzt der Wechsel nicht gekommen wäre, die Möglichkeit auf Bochum zu gehen, ich weiss nicht, wie es dann weitergegangen wäre. Ob wir nicht sogar vielleicht vom FC St. Gallen aus gesagt hätten, wir wollen von uns aus gleich irgendwie jetzt mal eine Änderung haben. Das ist sehr hypothetisch, aber es so klar wäre es dann nicht gewesen, dass man hätte mit dem Zeidler weiterarbeiten wollen. Das war mein Eindruck gewesen.
Ja, schon noch spannend, weil sehr lange war der FC St. Gallen so ein bisschen, das grosse Vorbild von anderen Clubs oder vom Umfeld her, was eben auch gerade Kontinuität angeht. Also man hat gefunden, ja gut, man hat mit dem Alain Sutter den Sportchef, mit dem Peter Zeidler den Trainer und mit dem Matthias Hüppi den Präsident. Und von denen ist jetzt eigentlich nur noch der Präsident rum. Wo es dann ja schon auch ein bisschen eben Wandel braucht, offenbar, dass man überhaupt die Pace kann aufrechterhalten kann.
Ja, also der Satz, der mir gefallen ist, war immer, niemand ist grösser als der Club. Und wenn der Club und der Verwaltungsrat und so weiter gewisse Sachen vorgibt und da wird dann vielleicht nicht mehr mitgetragen von einem Einzelnen oder so, dann ist der Einzelne eben nicht grösser als der Club. Das war wie so ein bisschen die Idee gewesen. Und dort, man hat ja dann probiert, am Alain Sutter die Idee näher zu bringen, dass mit dem Roger Stilz eben über die Seite gestellt wird und der Alain Sutter ist mit dem nicht einverstanden gewesen. Und dann hat man so quasi halt wie die Idee, dass man hat dann gesagt, die Idee ist uns jetzt wichtiger von dieser Umstrukturierung und wenn er da nicht mitmachen will, dann müssen wir da halt einen Schlussstrich ziehen. Es ist dann wie eine gewisse Konsequenz auch vom Verein, finde ich. Es ist sehr konsequent gehandelt gewesen, insgesamt. Und dass man jetzt nicht immer an dem Dreizack festgehalten hat, ist in der Öffentlichkeit und jetzt auch bei mir auch positiv aufgenommen worden. Man muss nicht an etwas festheben, nur weil es immer so war und gut war. Oder es darf dort mal Veränderungen geben. Natürlich ist es schwierig für alle, die jetzt neu angefangen haben, oder weil es eigentlich gut gelaufen ist und alle immer von dem Dreizack geschwärmt haben. Muss jetzt natürlich auch etwas kommen und etwas weitergehen. Ja, und das wird sich jetzt gerade so in den nächsten Monate und Jahre dann eben herausstellen, ob das die richtige Entscheidung war.
Ja, da können wir da sicher gespannt sein, wie es dort weitergeht. Jetzt eben gehen wir in die Winterpause mit ein bisschen unterschiedlichen Gefühlen, aber irgendwo durch ein bisschen ähnlich, weil man muss sagen, die Punktunterschiede sind so wenig, dass es in dieser Liga wahrscheinlich fast allen, außer vielleicht den letzten drei, wie da geht sie und Winterthur, ein bisschen gefühlsmässig ähnlich geht. Ralf, auf was freust du dich in der Rückrunde?
Ja, schon darauf, dass da eine grosse Spannung umeinander ist, dass da ganz viele noch dabei sein können. Da wird sehr spannend. Und ich freue mich auch darauf, dass eben zum Beispiel jetzt da in der Ostschweiz die Doppelbelastung wegfällt beim FC St. Gallen. Wahrscheinlich, ausser sie kommen jetzt gleich noch weiter. Und zu sehen, was denn das ausmacht aufs Team. Ob es denn da vielleicht eben mit allenfalls weniger Verletzten und weniger Angeschlagenen nochmal eine gewisse Dynamik gibt. Ja, ist möglich. Aber es muss jetzt schnell dem Fürsten gehen, damit man dann gleich noch über den Strich kommt, natürlich.
Köbi, wenn du so ein bisschen früher vorher schaust, auf was freust du dich?
Ja, ich freue mich dann im Mai auf die Schlusskonferenz, wo dann noch drei Teams Meister werden und die absteigen. Und das wäre doch mal toll, oder?
Ja,
mal. Wer es denn wird?
Vielleicht geht es ja dann irgendeinem Club so ähnlich, wie es Schalke mal gegangen ist. Wann ist das gewesen? 2001. Würde man natürlich einen Camp-Club gönnen, aber ein bisschen Action.
Genau.
Dani, was beim, ist das, was dir am meisten Lust macht?
Beim FCL kommen ja der Carvain und der Belocco zurück. Beide sehr wichtige Mittelfeldspieler. Sind lang verletzt gewesen. Der Chader eventuell auch noch. Wäre ein sehr guter Techniker. Aber bei ihm bin ich eher so ein bisschen skeptisch, dass es gerade wieder klappt. Er ist ja schon so lange ausgefallen, seit dem März. Und der ist natürlich einfach, der Fußball ist für mich immer noch ein Tagesgeschäft. Am 19. Januar geht es beim FCL weiter in Lausanne, eben gegen das Team der Stunde, wir haben schon darüber geredet. Und da bin ich sehr gespannt, wie der FCL in Lausanne wird abschneiden.
Du schaust einfach noch nicht ganz zu weit. Ich danke ganz herzlich für die schöne Diskussion hier zum Jahresende. Danke Dani, danke Köbi, danke Ralf.
Gern geschehen.
Danke auch.
Und damit wären wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Und natürlich auch immer, wenn ihr uns abonnieren könnt. Dann seht ihr nämlich auch immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Das ist nämlich die letzte Folge vom Tribünengeflüster von diesem Jahr. Wir gehen jetzt in eine Weihnachtspause. Wir sind dann aber im neuen Jahr in neuer Frische wieder zurück. Die nächste Folge kommt dann am 6. Januar 2025. Bis dahin gibt es aber weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcast. Ein guter Rutsch.
Tribünengeflüster.